bis ich schwarz am rechten Fleck. Spatenbeck ist Schulterkreuz. Der bis ich schwarz am rechten Fleck. Bist du flauschig? Bist du flauschig? Bist du flauschig? Bist du flauschig? Fest und flauschig.
Yeah.
Yeah, yo, hier Leute. Sind noch die Typen, die das Herz auf der Zunge tragen. Ja, hier sind die Männer, die sich nicht verbiegen lassen. Die Klartext-Sprecher, die ehrlichen Typen von der Straße, hier die 20 Jahre lang ihren Weg gehen. Mit euch zusammen da draußen.
Ja, genau.
Wir machen unser Ding zusammen. Ihr macht euer Ding.
Ja.
Wir sind eine Community. Wir sind eine Einheit. Wir sind zurück. Hier ist Boomer Cringe. Hier ist die Mittwochsausgabe. Hier sind die Power-Typen.
Word up, Olli. Word up. Hier wird nicht gegendert. Wir fassen noch uns, egal wem, welches Geschlecht, einfach noch an Po im Aufzug. Ganz einfach, wir sind einfach reale Typen und egal,
genau.
ob wir stehen geblieben sind in unseren Manieren und in unserem intellektuellen Vermögen, egal, wir ziehen einfach durch, auch wenn alle sagen, hör auf, machen wir trotzdem weiter.
Genau, und hier ist noch eine Message an Vogue-Twitter, ihr scheißt auch nur einen Eimer, genau wie wir alle hier, Alter. Und nächstes Mal jetzt auch nochmal an die anderen da, an die Leute, die immer was schreiben. Ne?
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie nachts irgendwie ein DM von Julian Reichelt bekommen mit einer Einladung in seine neue Sendung. Er hat da jetzt irgendwie so einen KenFM-YouTube-Kanal.
Zu Servus TV einladen. Auf einmal, die haben bestimmt gute Schnittchen.
Ich glaube, Servus
das
TV,
war, ja,
da kriegt man richtig viel Kohle, wenn man da als Gast eingeladen ist. Da kriegst du nicht eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro wie normal, sondern von 5.000 Euro, weil das aber auch richtiger Aufwand ist und man muss echt entschädigt werden. Deswegen kriegst du richtig viel Geld.
Ist Servus TV jetzt Schweizer oder österreichischer Sender?
Das ist der Red Bull-Sender von Dietrich Mateschitz, wo der so ganz subkutan immer versucht, seine rechtsextremen Botschaften und das breite Volk zu bekommen.
Welches ist der Talkshow-Sender oder generell der Sender, der im Backstage die besten Häppchen anbietet?
Auf jeden Fall Welt-TV. Wenn du in der Flughafen-Lounge bist oder wenn du irgendwo an einem Ort bist, wo Leute mit Entscheidungen unterwegs sind, die Entscheidungen treffen, dann guckst du immer Welt-TV, läuft immer Welt-TV, auch wenn das völliger UFO-Quatsch ist, Erich von Däniken, Nazi-UFOs und so. Und ich glaube, wenn du da eingeladen bist als Gast, weil das so schlimm ist, dass du da dann sitzen musst, in diesem Umfeld, in diesem Raumschiff, dann kriegst du hinterher richtig Schnittchen, wo aber so einfach nur beschmierte Geldscheine. Geldscheine mit Frischkäse und oben ein bisschen Kresse drauf. Einfach
mit Olivencreme drauf, vegan.
Vegan, ja genau. Man ist dann aber, glaube ich, trotzdem schon bei solchen Sendern, ist man trotzdem bemüht, so ein bisschen kulinarisch up-to-date zu sein. Also da wird nicht mehr Salami irgendwie draufgelegt auf dickes Schwarzbrot, sondern man ist da schon vegan unterwegs, das glaube ich schon.
Das glaube ich auch. Ja, herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Ja. Jan, wir müssen gleich mal den Leuten sagen, die Qualität deiner Spur ist heute nicht ganz so gut. Du befindest dich an einem Außenposten, ganz weit außen von Fest und Flauschig. Einer unserer berühmten Außenposten von Fest und Flauschig.
Genau.
Wo finden wir dich?
Ich bin auf Spitzbergen zurzeit. Ich habe jetzt hier so für 2 Wochen die Wetterstation übernommen, um einfach so ein bisschen positive Vibes mit falschen Daten nach Europa reinzugeben. Also wenn das Wetter schlecht ist. Aber der Wetterbericht sagt, morgen 25 Grad und strahlender Sonnenschein. Dann liegt das an mir. Ich bin im Fest und Flauschig im Spotify-Studio Spitzbergen. Das hat Daniel Eck hier zusammen mit so einer Waffenfirma. Hier ist ein Mikrofon und ein Studio aufgebaut und da vorne werden Handgranaten zusammengeschraubt. Aber so, dass das...
Ach so, alles in einem Raum, ne? Genau.
Dass keiner mitbekommt. Nee, ich bin tatsächlich gerade, ich bin in Deutschland unterwegs, aber ich bin mobil unterwegs. Ich halte mich gerade in Ostwestfalen auf, dem Ort, an dem so die Russlandpolitik der SPD der letzten 50 Jahre zusammengeschmiedet wurde, weil Frank-Walter Steinmeier und ja Gerhard Schröder auch hierher kommen. Und ich mache so ein bisschen so Paul Ronsheimer-mäßig Schützengrabenjournalismus, um so ein bisschen die ostwestfälische Seele einzuatmen, um dann eines Tages bei Fest und Flauschig als Experte zur Verfügung zu stehen, wenn das ganze Russland-SPD-Konstrukt zusammenbricht und ich bin dann derjenige, der sich in Ostwestfalen auskennt. Das ist mehr so, das ist jetzt mein journalistisches Ding. Und ich muss deswegen gerade mal einsteigen mit einem Traum, den ich tatsächlich letzte Nacht hatte und den habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich ihn so bizarr finde. Und zwar habe ich letzte Nacht wirklich wahr geträumt und ich lese jetzt die Notizen gerade zum zweiten Mal, weil wir nehmen den Podcast jetzt zum zweiten Mal auf, kann man direkt mal sagen, weil einer von uns hat einen technischen Fuck-up gehabt. Es ist nicht derjenige, der gerade in Ostwestfalen unterwegs ist.
Alles klar, ist also nicht der gerade spricht, ne?
Also, ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich in der SPD-Parteizentrale war. Und die SPD-Parteizentrale sah aber nicht aus wie die SPD-Parteizentrale, sondern wie meine Schule, Schulzentrum Bördestraße, wo ich mein Abitur gemacht habe. Also 1:1 genauso. Und ich bin deswegen dahin gegangen, weil ich irgendwo im Internet gelesen habe, dass es da sehr gutes Industriegulasch gibt. Also so Gulasch, was man aus so Eimern kaufen kann, was nicht ein Koch gekocht hat, sondern was einfach aus einer Fabrik rauskommt. Weißt du, wie diesen Kartoffelsalat, den man bei der Metro in Eimern bekommt, wo ich mich frage, ob es da eigentlich eine Maschine für gibt. Kennst du diese Kartoffelsalat-Dinger, diese riesigen?
Na klar.
Diese Eimer.
Die kann ja keiner, frage ich mich auch immer, schneidet die einer mit der Hand die Kartoffeln und rührt das da alles an? Gibt's da noch so Fachangestellte, die das lernen und machen müssen?
Nee,
ne?
Nee, ich glaube, also es gibt auch Industrie-Gulasch, was überall gleich schmeckt, oder diese Tomi-Hollandaise-Soße, wo man genau weiß, da sind doch gar keine Eier drin, sondern da werden einfach Hühner geschreddert und dann wird da irgendwie das Ei-Enzym rausgesaugt oder so. Also so, auf jeden Fall bin ich deswegen dahin gegangen, weil es ja Industrie-Gulasch gab. Und dann stand ich in der Schlange, weißt du, wo man mit dem Tablett steht, vor mir war ein Gulasch. Ich habe mir noch so einen komischen Milchmix-Drink, so einen Müller-Milchmix-Drink aus dieser, weißt du, wo man am Ende nochmal ein Getränk sich auf das Tablett stellt. Und dann stand hinter mir Lars Klingbeil und neben dem stand Kevin Kühnert. Wirklich echt geträumt. Und dann war ich an der Kasse und dann will ich bezahlen. Dann sagt die Kassiererin, ja, sie können aber nicht mit Bargeld bezahlen, sondern sie müssen die SPD-Kantinenkarte haben. Und ich sage, ich habe doch nicht die SPD-Kantinenkarte.
Kennst haben du diese Bonuskarte? Haben Sie die Herzchenkarte?
Nein, es gibt doch so Kantinen, die irgendwann mal vor 1985 umgestiegen sind auf Digitalisierung, aber so 30 Jahre zu früh. Und die so ein System haben, was nur nutzbar ist für Leute, die sich da sehr aufwendig anmelden oder mit Bargeldkarten aus Automaten ziehen. Das ZDF in Mainz, daher kommt es, glaube ich, das hat mich daher inspiriert, beim ZDF in Mainz gibt es auch eine Kantine, wo man nicht mit Bargeld bezahlen kann. Weil ich glaube, dass man den ZDF-Leuten das lieber nicht möchte, dass sie mit Bargeld rumlaufen, weißt du? Weil die dann nicht mehr klarkommen. Und da muss man dann immer so eine Karte aus dem Automaten ziehen. Und das hat mich die Frau dann auch gefragt. Und dann stehe ich da so, scheiße, ich will damit was essen. Und dann hat Lars Klingbeil gesagt, komm her, ich leg dir das aus. Und ich dann so zu Lars Klingbeil, ey, vielen Dank, ich überweise dir das später bei PayPal. Es ist ein sehr realistischer Traum, komischerweise.
Ich würde bei Lars Klingbeil, das ist ein Korrekter, der will die Kohle auch wieder haben.
Genau, also ich glaube, Lars Klingbeil, der hat so eine, in seiner Notizen-App hatte eine Datei, wo drin steht, wer ihm noch was schuldet.
Ja, das glaube ich auch. Der hat so eine Liste mit wer schuldet mir noch Geld. Ja, witziger Traum. Ich habe neulich auch geträumt, dass ein guter alter lieber Indie-Rock-Kollege von mir in der SPD-Zentrale ist und eine Rufmordkampagne gegen mich startet, weil er letztes Jahr für die Bild-Zeitung geschrieben hat und sich jetzt dafür rächen will und anfängt darüber zu schreiben. Und dann klingelt morgens der Sänger von den Prinzen bei mir. Ich mache eine Unterhose auf und sage, ey, ich habe gestern Abend was mitbekommen von jemandem, das kannst du nicht vorstellen. Und dann muss ich den verklagen und dann gibt's richtig auch ganz irren Traum gehabt. Wahrscheinlich, weil ich das mit Johnny Depp und Amber Heard noch gelesen habe letzte Nacht. Keine Ahnung. Merkwürdige Träume.
Ganz komisch, merkwürdige Träume. Naja, aber interessant, lass uns heute gar nicht so sehr ins Politische gehen. Ich möchte mich einmal kurz entschuldigen bei Roosevelt, weil ich habe vor 2 Wochen gesagt, als es um Bilderbuch ging, die auf Amerika-Tour waren, als Supporting Act von Roosevelt, dass ich gar nicht weiß, wer Roosevelt ist und mir fiel der Name auch gar nicht ein. Liebe Grüße an Marius. Roosevelt, natürlich ein fantastischer Künstler aus Viersen. Ich glaube, ist Viersen am Niederrhein? Ja, es ist am Niederrhein, glaube ich, ne? Ist Viersen am Niederrhein? Ja. Ich verwechsel das immer mit Förde.
Ich kenne Roosevelt nicht, das ist nicht böse gemeint.
Roosevelt ist ein ziemlich erfolgreicher deutscher 80s Synthie-Pop-Künstler. Und der hat lustigerweise sein Studio im Marweg neben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und nur einen Katzenwurf entfernt von unserem Studio. Und dass ich das nicht wusste, das ist also wirklich Schande über mein Haupt. Und deswegen jetzt Strangers von seinem aktuellen Album einfach mal so, damit ihr wisst, wer Roosevelt ist. Bisschen musikalische Bildung, mal aus dem Bereich, wo Olli Schulz sich nicht so auskennt, nämlich aus dem Pop-Bereich.
Ich bin dankbar für alles, was ich noch lernen kann in meinem Alter. Ja. Ich war gestern Abend auf einem Konzert und wenn ich noch kein Corona hatte bis jetzt, dann habe ich es bestimmt seit gestern, Jan.
Warum?
Ich war bei Christine Nichols, der tolle Künstlerin, habe ich hier alles vorgestellt, auch ihre Platte. Und die hat gespielt im Monarch, kleiner Laden, 300-400 Leute, ausverkauft gewesen. Und ich war da mit Leuten verabredet, die sich in die erste Reihe gestellt haben. Ich war seit Jahren nicht auf einem Konzert. Da gehst du durch so einen vollen kleinen
Club. Mit wem warst du mit 13-Jährigen verabredet oder mit wem warst du da verabredet?
Mit Anna Thalbach, um ganz ehrlich zu sein. Die kennt nämlich auch die Person, die ich erkenne. Anna Thalbach geht mir aber bis zur Kniescheibe.
Ja, die muss in die erste Reihe. Es geht gar nicht anders.
Die muss in die erste Reihe. Anna Thalbach hatte aber vergessen. Sie meinte, ich bin schon da, ich bin ganz vorne rechts. Und dann stand die wirklich in der ersten Reihe. Und dann war mir das so unangenehm, weil ich wollte ihr Hallo sagen. Wir waren ja da verabredet auch so. Also, und dann gehe ich da durch diese Leute und auf einmal sehe ich, keiner hat eine Maske auf. Niemand, wirklich niemand. Eine Person stand da rum. Also wie die große Mahnerin, eine Person. Und dann treffe ich Andreas Borcholte vom Spiegel, den ich auch alle 8 Jahre höchstens mal treffe. Und der guckt mich an und begrüßt mich, glaube ich, mit den Worten, wir machen hier alle gerade einen Riesenfehler. Und das sah auch aus wie seine eigene Handpuppe und stand da auch und konnte es, glaube ich, auch noch nicht so richtig irgendwie akzeptieren, dass wir auf einmal wieder Jahre, nachdem wir uns wirklich angeschrien haben, unsere Verwandten verstoßen haben, irgendwie über Monate diskutiert haben, wie gefährlich dieses Virus ist, dass das alles mit einmal vorbei ist und alle stehen da wieder. Kein Wunder. Ganz ehrlich, das macht was mit dir, wenn du 2 Jahre in Panik, in Angst, so wie ich auch gelebt hast vor diesem Virus und auch weißt, was das angerichtet hat und dann auf einmal ist, ja komm, Maskenpflicht ist gefallen, alles ist wieder normal. Das kann es nicht gewesen sein. Das ist irgendwie ganz, das ja, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ja,
wir haben uns informiert, wir haben jede Woche einen Podcast gehört, wir haben alles und auf einmal steht man da mit 400 Leuten wieder und ich denke mir, scheiße, das war vielleicht echt ein Fehler. Und obwohl das ein super Konzert war, ein super Abend, saß ich im Auto, bin nach Hause gefahren und habe Selbstgespräche geführt und dachte, das ist irgendwie alles nicht richtig. Das ist irgendwie alles nicht richtig.
Ja, hat vielleicht am Ende der Typ, der nur nackt mit so einer Maske überm Schniedelwurz bekleidet in so einem Superman-Kostüm die letzten 2 Jahre vorm Reichstag kampiert hat, mit der Patsche-Flagge, irgendwie den Hammer und Sichel und den Bongos und irgendwie dem Hakenkreuzen auf der Stirn, hat der vielleicht doch recht gehabt?
Ja. Nein, der hat natürlich nicht recht gehabt, aber halt. Wenn man jetzt schon ein bisschen länger auf der Welt ist und jetzt die letzten Jahre und jetzt auch, ich habe mich ja in der letzten Sendung, also es passt jetzt nicht so zusammen, aber diese Energien und diese Themen, über die wir reden, über diesen Coronavirus, der nun mal wirklich das Thema war in den letzten 2 Jahren und jetzt dieser ausgebrochene Krieg, der gerade stattfindet und wenn ich dann so, in der letzten Sendung haben wir kurz darüber diskutiert, dass ich irgendwie keine Waffenlieferung so unterstützen kann, bei aller, also dass mir das so schwerfällt, dass es über meine Lippen geht und dir nicht so und da schreiben einen dann so Leute und ich meine es auch gar nicht böse, die auf einmal davon super viel Ahnung haben und das mir dann erklären wollen. Und natürlich werden ja schon Verhandlungen geführt, aber die sofort eine Selbstverständlichkeit angenommen haben, dass Krieg ausgebrochen ist, das kann ich alles so gar nicht, das so, weißt du, was für merkwürdige Zeiten und was für merkwürdige Themen und wie man sich gegenseitig anklagt dafür, dass der eine nicht dafür ist oder dagegen ist, es ist alles...
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Auch nach der letzten Sendung habe ich wahnsinnig viel Post bekommen, auch von Leuten, die dann eher sagen, ja, das muss man alles mit Verhandlungen lösen. Für mich ist es einfach runtergebrochen total einfach. Da kommt ein starker Typ, wie auf dem Schulhof, vermobbt einen, der sich nicht wehren kann und man steht daneben und sagt, ja, halt einfach still, dann ist schnell vorbei. Wenn er dich totschlägt, dann merkst du auch nichts mehr.
Richtig, ganz einfach. Ja, das ist, es geht...
Das ist
es geht
so das
auch
Gefühl, gar nicht
darum, das jetzt zu beurteilen, das zu beurteilen, ob das jetzt gut ist. Es geht einfach darum, wie krass das ist, wie schnell der Mensch dann doch so, nachdem man, ich meine, ich bin dran, also jemand, du ja auch, der jetzt auch schon 40 Jahre alt ist und der auch.
Naja, aber gefühlt bin ich 29. Ich bin 29
innerlich. Die ersten 25, 30 Jahre relativ gut durchgekommen ist. Ja, es gab den Balkankrieg, den haben wir so mitbekommen, das haben wir mitbekommen, Irakkrieg. Aber auf einmal kommt das alles näher, auf einmal geht es darum, dass ein Staatsoberhaupt, mit dem man seit 10 Jahren, den man dauernd im Fernsehen sieht, einen Krieg anfängt, auf einmal fangen sofort Leute an, Strategien zu entwickeln, zu sagen, was richtig und was falsch ist. Und auf einmal befindet man sich in einer Welt, sie so geschichtsträchtig ist, sag ich mal, so wie man sich vorgestellt hat, wie das früher wohl gewesen sein muss, bevor der Zweite Weltkrieg losging oder so eine Sachen und in so einer Situation denkst und vergleich das so, weißt du, was ich meine?
Ja,
dass man
ja,
so
genau.
Geschichtlich denkt, wo ist man jetzt gerade eigentlich? Geht's jetzt wirklich noch los? Entfacht hier vielleicht wirklich ein dritter Weltkrieg?
Ja, das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht.
Nein, ich will auch gar nicht, ich wollte nur sagen, aber das vergleicht man ja die ganze Zeit, diese Gefühle, die da so aufkommen.
Ja, aber das war die letzten Jahre doch sowieso schon so, also das Aufkommen von dem Nationalismus in Deutschland, dass auf einmal wieder Nazis im Bundestag sitzen, da hast du auch daneben gesessen und gedacht, Momentchen mal, was passiert denn jetzt hier gerade? Das sind doch Dinge, die einfach vor 80 Jahren auch schon mal passiert sind oder zumindest so ähnlich mal passiert sind. Und ehrlich gesagt, die letzten 20 Jahre davor, also nach dem Ende des Kalten Krieges bis heute, waren wir auch dabei, wie Geschichte passiert ist. Es hat sich nur nicht so angefühlt. Ne, wir waren dabei, wie irgendwie alle Leute angefangen haben, Aktien zu kaufen und auf einmal irgendwie das Wachstum so ausgerufen wurde zu so einer Religion, der alle zu folgen haben. Und das war irgendwas, was sich aber nicht so anfühlte, als wäre man gerade bei was Wichtigem dabei. Aber man war es wahrscheinlich, ohne es zu merken.
Ja, klar.
Ansonsten.
Trotzdem.
Eine andere Theorie ist, dass sich die letzten 30 Jahre so eine Spannung entwickelt hat, die sich auf einmal jetzt entlädt in diesen Ereignissen, die sich wie was Großes anfühlen. Also als wäre das, was jetzt passiert, nur so eine, wie wenn man so Gummibänder überdehnt und auf einmal reißen sie dann und dass die letzten 30 Jahre eben diese Überdehnung war. Gibt es auch Leute, die das behaupten. Aber lass uns da gar nicht...
Lass mal ganz kurz philosophisch eine Sache noch so bedenken, dass die Menschheit vielleicht an einem gewissen Punkt auch immer nicht mehr die Wertschätzung für Gesellschaft Gesellschaft und alles hat unterschwellig, wie so ein düsteres Netz, was sich überlegt. Weil, guck mal, Erster Weltkrieg, habe ich mal ein Buch gelesen, das war auch so, weißt du, warum der Erste Weltkrieg auch stattgefunden hat? Es ging ja nicht nur um diese Ermordung von diesem ungarischen... Ja,
das war nur der Auslöser,
es lag auch zum Beispiel in der Zeit zum Beispiel, als der Erste Weltkrieg stattgefunden hat, da war die Waffenindustrie das erste Mal an einem Punkt, wo sie vorher noch nie war. Und alle hatten auch mega Bock auf Waffen auf einmal, weil auf einmal so eine Rüstungsindustrie entstanden ist, die es vorher noch gar nicht gab und die Waffen sich so weiterentwickelt hat. Und danach musste man alles wieder neu aufbauen, siehe Zweiter Weltkrieg. Und vielleicht ist die Menschheit an einem gewissen Punkt, ich will es gar nicht so negativ anmalen, dass sie keine Wertschätzung mehr hat dafür, dass das Leben in Frieden das Wichtigste und Allerheiligste ist und dann erst wieder alles auf Null radiert werden muss, was ich nicht hoffe, weil ich glaube, noch ein Weltkrieg hält dieser Planet nicht aus. Aber das ist nämlich dieses unterschwellig düstere Gefühl, was mich jedenfalls ab und zu beherrscht, dass wir vielleicht das alles gar nicht so zu schätzen wissen. Und wenn ich so Nachrichten kriege von Leuten, die mir sagen, auf alle Fälle sofort Waffen, 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 dass wir, was ich eigentlich meinte, ich weiß ja, dass Verhandlungen stattfinden, dass alle anderen Länder und alle sofort mit allen Maßnahmen versuchen müssten, diesen Krieg sofort zu unterbinden. Von allen Seiten, das sofort passieren muss, weil man nicht mehr in der Lage ist, sowas nochmal zu stoppen oder dieses Kampf
es ist ja kein Bürgerkrieg, der sich einfach so aus Feindschaft zwischen zwei Volksgruppen entwickelt hat, sondern da sagt ein Land, du darfst nicht existieren. Und also, weißt du, die Schuldfrage ist total klar. Das ist, letztlich ist es natürlich nicht vergleichbar, weil da viel schrecklichere Verbrechen folgen, aber letztlich wie der Überfall von Nazi-Deutschland auf Polen. Einfach ein Land, was ausradiert werden soll, was nicht mehr stattfinden darf. Und ich bin da völlig klar in meiner Parteinahme und dann entsprechend auch klar in meinem Urteil, was man dann tun muss. Dann muss man das Land befähigen, dass es in der Lage ist, sich zu verteidigen. Und man muss natürlich sich auch fragen, woher das kommt. Und ich finde, jetzt mal so den philosophischen Gedanken zulassen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Spannungen, die auftreten durch eine globale intellektuelle Vernetzung durch das Internet und durch eine ständige Vergleichbarkeit von, guck mal, hier in Russland leben wir in einem Land, wir können zwar Louis Vuitton Sachen kaufen, aber wir haben nicht die Freiheit, wie sie in anderen Ländern existiert, dass irgendwann so in der russischen Gesellschaft, es ist wirklich jetzt nur absolut ins Blaue reingesprochen, dass die Entwicklungen der letzten 30 Jahre, die technologischen Entwicklungen und die intellektuellen Vernetzungsentwicklungen dazu führen, dass das Land sich einfach wieder schließt, dass es einfach sagt, nee, ganz ehrlich, wir können bei dem Scheiß und wollen bei dem Scheiß nicht mitmachen, weil wir sind so nicht, wir kriegen das nicht hin mit unserer Führung und deswegen kapseln wir uns ab und machen wieder unser eigenes Ding. So ein bisschen fühlt sich das so an, also dieser autoritäre Staat Russland, der sich wieder in sich selbst zurückzieht und sich auch jetzt mit China und anderen autoritären Staaten zusammentut zu so einer neuen Allianz. Ich hoffe nicht, dass es dazu führt, dass es irgendwie so eine Frontenstellung gibt von in Anführungsstrichen aufgeklärter westlicher Welt gegen autoritäre Staaten, weil man am Ende ja doch auf demselben Planeten sitzt und die globalen Probleme nur gemeinsam zu lösen sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen auch so ein Zusammenbruch ist dessen, was in den letzten Jahren an Progression in Russland ergeben hat und dass es daher kommt, dass irgendwann die Führung gemerkt hat, scheiße, wir können unser Land nicht mehr zusammenhalten, wenn die jetzt noch weiter sich weiter frei im Internet oder austauschen können und merken, was anderswo los ist. In Belarus war es ja sogar schon so, dass da die Demokratiebewegung niedergeschlagen wurde. In der Ukraine auch, aber da hat die Demokratiebewegung zumindest ein bisschen gewonnen. Auch wenn es natürlich das ist nicht der Ort.
Ja, ich könnte jetzt auch noch einiges dazu sagen, aber es ist ja eigentlich nicht der Ort. Wir wollen euch ja mal ganz kurz wegbringen, hier mit unserem kleinen Podcast. Es ist die Mittwochsausgabe. Jan, du weißt, was das bedeutet,
das ist
oder?
Erstmal, Mädel am Mittwoch. Ich muss nur kurz sagen, dass wir Kalenderwoche 16 haben, weil viele Leute schalten nur deswegen ein, um festzustellen, welche Kalenderwoche sie haben, damit sie in ihre Geschäftskorrespondenz immer die richtige Kalenderwoche angeben. Viele Unternehmer sind abhängig von dieser Information. Auch, dass heute Mittwoch der 20.04. ist, Führers Geburtstag. Es ist Führers Geburtstag.
Und ich habe gestern gelesen, dass Faultiere nur einmal die Woche kacken müssen. Das ist jetzt eine ganz, also die Info ist jetzt nur so ganz nebenbei.
Der Führer hat ja auch nur einmal die Woche gekackt.
Weil der Vegetarier war.
Ja, und man denkt, dass das die Verdauung sehr angeregt hat, aber das Gegenteil war der Fall. Da haben sich die Pflanzenreste wirklich gestaut, wie in so einem Biberdamm, bei dem in seinen Gedärmen. Der Führer hat nur einmal die Woche geschissen und deswegen, und da war wirklich, und das war auch, da wussten auch alle in seiner Entourage, dass man ihn am besten nicht stört.
Beim Scheißen.
Ja, und er ist natürlich öfter auf Klo gegangen am Tag, aber nur um zu weinen.
Der ist ja, das ist aber auch eine Sache, die wir alle in uns tragen. Das hat nicht nur der Führer gemacht, das mache ich auch. Also was? Ich gehe 2-3 Mal am Tag kacken, aber eigentlich nur einmal und zweimal. Davon setze ich einfach nur 5 Minuten und starr apathisch die Kacheln an und muss mal durchatmen. Das ist also, ich finde, das ist ein Trick, den ich aber schon seit ich glaube, die Jahre, wenn du ausziehst aus deinem Elternhaus und dann die ersten Jahre Weihnachten wieder kommen musst. Wenn du Weihnachten wieder im Wohnzimmer sitzt mit deinen Eltern und sagst, ich geh mal kurz auf Klo. Und dann sitzt du da einfach.
Kommt 2 Stunden nicht wieder. Was war los,
Olli? Und atmest zu 10 Minuten, atmest 10 Minuten einfach nur so. Und dann gehst du wieder. Das ist, also ich finde, das ist der Trick. Oder auch in Clubs irgendwo. Ich meine, man geht ja nicht mehr in Clubs, so, ne? Aber irgendwo auf Klo sitzen, mal kurz durchatmen.
Ja, das aber in Clubs auf Klo sitzen, das mache ich allein schon deswegen nicht. Es ist wahnsinnig schwer, die Kloschüssel mit diesem Klopapier auszulegen, sodass das Klopapier nicht ins Klo reinfällt. Bei Clubtoiletten, da setzt man sich doch nicht drauf.
Aber wenn man das richtig gut hat, ich habe über Jahre hinweg mit Klopapier die Klorolle so gut, also die Toilettenschüssel so abgedeckt, dass ich danach einmal nur auf Spülen gedrückt habe und dann ist das wie von Zauberhand alles, kennst du das, wenn der Strudel das so reinzieht, wenn du es so perfekt legst, wenn man so Profi ist schon, dass dieses Reinsaugen, dass die Rolle so reingesaugt wird wie so eine Salmi-Lakritz-Schnecke.
Also das heißt, du legst um die Toilettenbrille, legst du kleine Klopapierstreifen und der letzte Streifen, der geht schon ins Wasser.
Der geht rein ins Wasser, genau. Und dann wird das so, dann ist das so eine Kette, das ist wie Domino Day, damals bei RTL. Das ist das kleine Domino-Date des kleinen Mannes.
Ja, gut. Achso, wolltest du nicht gut. Metal am Mittwoch machen? Müssen wir Metal am Mittwoch machen? Oh nein.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Jan, ja. Wenn ich dir folgende Bandnamen sage, was fällt dir da ein? Welche Metal-Richtung ist das? Poison, LA Guns, Great White, Faster Pussycat, White Lion, Bon Jovi. Was ist das für dich? Welche Metal-Unterkategorie ist das?
Squirtfart-Metal?
Wie?
Squirtfart-Metal?
Ähnlich. Es ist der gute alte Glamrock, der LA-Rock der 70er, der 80er Jahre, der damals wirklich durch ganzen Roses auch nochmal richtig, die wurden am Anfang auch mit in diese Szene, Sleaze-Rock hat man auch gesagt, die Choir Boys waren ein Vertreter dieser Art von Musik und LA Guns, Faster Pussycat und der eine von LA Guns hat mit Axl Rose damals zusammen, nämlich die ganzen Roses Band gegründet, hat ist dann aber ausgestiegen, hat LA Guns gegründet, es waren Bands, Mötley Crüe gehört auch noch
natürlich
dazu. Bands mit geschminkten, auftupierten Haaren, sehr feministisch, eigentlich schon ihrer Zeit voraus gewesen. Die sahen teilweise wie Drags aus, ganz ehrlich. Also auch, guckt euch mal von der ersten Poison, Look What the Cat Dragged In, das Cover an, wie die sich da alle aufbitschen. Mein lieber Scholli, da war einiges los. Und ich war ein großer Fan für kurze Zeit dieser Musikrichtung. Es ist eigentlich nichts anderes als Popmusik mit E-Gitarren gewesen. Poison zum Beispiel hatten den Song Falling Angels von ihrer zweiten Platte, Open Up in CA, meiner Meinung nach eine der besten Glamrock-Platten der 80er Jahre.
Kurze Frage, du hattest ja mal eine Phase, wo du sehr lange Haare hattest. Hast du da auch immer so Glamrock-Experimente gemacht? Hast du auch mal ein bisschen Mascara aufgetragen oder Mascarpone?
Nee,
oder?
Aber ich wollte mal aussehen wie der Sänger von Def Leppard und bin mit einem Foto von dem zum Friseur gegangen und dann hat Def Leppard, der hatte so die Haare, der hatte die so topiert, ich war 14, Mann, diese Frisur und dann hat sie einfach hinten lang gelassen, einen Fukuhila gemacht und dann meinte Veli aus der Parallelklasse, geil, Olli, jetzt siehst du auch aus wie ein Türke. Weil er auch Türke war. Und hinten, die hatten ja alle damals Fukuhila und dann meinte, du siehst aus wie ein Türke. Also weil wir alle damals Fukuhila, es war 80er Jahre gewesen und das war nun mal der angesagte Haarschnitt. Aber die Friseurin hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da eigentlich wollte. Ich wollte aussehen wie Joe Elliott, der damals mit Hysteria aber, eine der ganz ja großen süß. Rockplatten.
Olli Schulz, der 40-Jährige, geht mit dem Def Leppard Poster zum Friseur.
Und ja, diese Phase wurde aber, ich habe irgendwann ganz schnell gemerkt, das ist so Glamrock, das kannst du nicht hören, wenn du auch Slayer und Metallica hören willst. Die harten Jungs verabscheuen dich, oder beziehungsweise du bist nicht im Kram. Deswegen habe ich diese Musikrichtung ganz schnell wieder abgelegt. Aber eine kurze Zeit. Deswegen packe ich jetzt hier White Lion rauf. Nee, White Lion waren scheiße. Ich pack
aber
drauf,
es gibt gerade Lion White übrigens im Süßigkeitenregal. Auch Duplo White gibt's auch. Muss man ein bisschen aufpassen mit Salmonellen zurzeit, bei allem, was von Ferrero kommt. Obwohl Lion kommt ja nicht von Ferrero. Entschuldigung.
Great White ist leider bekannt geworden dadurch, dass die nochmal 2004 gespielt haben in so einer kleinen Holzscheune, bei der 100 Leute verbrannt sind beim Konzert, weil sie Pyrotechnik in so einem Holzschuppen haben. Eine ganz schreckliche Geschichte, die passiert ist. Ich muss sagen, dass ich großer Fan dieser Band war und deswegen packe ich jetzt mal den Song Highway Nights von der Twice Shy rauf. Das ist wirklich ein richtig guter durch die Nacht fahr Rocksong der 80er Jahre, den ich sehr schätze. Außerdem Poison mit dem Song Falling Angels. Wahnsinnig gute Geschichte. Ein hübsches Mädchen vom Dorf kommt in die Stadt, will Karriere machen und im Endeffekt landet sie im Stripperladen und hängt an der Stripstange und verliebt sich dann in Rock'n'Roll-Star. Und das Lied Win Big, Mama's Falling Angels. Das ist total klischee-mäßige Scheiße, aber das fand ich damals auch stark. Und deswegen gibt's heute hier ein bisschen Glam. Also wir packen Poison mit Falling Angels rauf, wir packen Great White mit Highway Nights rein und dann doch noch White Lion mit Hungry.
Du sagst Hungry. Wir, ja, aber du sagst wir. Im Grunde genommen ist die Metal-Rubrik, Olli, das muss ich mal kurz sagen, weil ich habe ein Meme geteilt letzte Woche, wo so ein Typ in einem Club sich an so eine Frau, der ins Ohr schreit und da hat jemand draufgeschrieben, dass du der Typ bist und nicht die Frau, die einfach so leer in die Luft starrt, wenn es ums Thema Metal geht. Merkst du eigentlich, dass ich, wenn du über Metal redest, einfach über Schokoriegel nachdenke oder über das ist für mich wie wenn du auf Klo sitzt, ist das eigentlich, und die Kacheln anstarrst. So ist das, wenn du über Metal redest.
Ich pack nicht Hungry von White Lion, sondern Lady of the Valley rauf. Lady of the Valley, weil der so einen progressiven Mittelpart, fand ich richtig gut, den Song. Der Gitarrist von White Lion war auch eine wahnsinnige Bank. Manchmal kriegt man so seriöse E-Mails von Leuten, hallo, ich bin gar kein Metal-Fan, deswegen fällt die so Brief für mich flach, es wäre schön, wenn es das nicht mehr geben würde. Ja, irgendwann gibt's das alles nicht mehr. Irgendwann gibt's auch Podcasts nicht mehr und irgendwann gibt es vielleicht auch Bluetooth nicht mehr und keine Bluetooth-Boxen. Vielleicht ist irgendwann Feierabend mit allem. Aber ab und zu, da muss man auch mal durch so eine Sachen. Dafür werden die Schweineschwarten heute nicht rausgeholt zum Knuspern, sondern einfach eine kleine Metal-Rubrik. Irgendwas muss es immer geben, was einen so ein bisschen stört im Leben. Und da muss man auch mal drüber stehen. Das war mal wieder für euch heute mit, also nochmal hier, White Lion mit Lady of the Valley.
Wir haben's, ich hab's alles
aufgeschrieben. Poison mit Fallen Angels und Great White mit Highway Nights. Dreimal geile Fickrock aus den 80er Jahren für euch.
Am besten fand ich immer Vanessa von den Falling Angels. Die ist aber leider nicht mehr mit dabei. Stattdessen ist Caroline Kebekus jetzt bei den Falling Angels mit.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Hast du das mitbekommen, dass in der Giovanni Zarella Show, dass die No Angels aufgetreten sind, aber die fünfte No Angel war nicht mit dabei, sondern stattdessen war meine Kollegin Caroline Kebekus mit dabei. Hast du das mitbekommen?
Ach so.
Ja, nee. Hat mitgesungen. Und dann hinterher haben sie irgendwie noch ein Interview gegeben und so. Und ich habe schon gedacht, das ist ein ganz schöner bold Move, weil das ist gar nicht so ohne, also die Showdynamik dahinter. Die No Angels treten auf, eine super bekannte Band, viele haben die gern. Und dann tritt da quasi als fünfter Engel noch jemand mit auf, der eigentlich gar nicht mit dazugehört, der aber besser singen kann als alle anderen. Also muss man wirklich sagen, Caroline Kebekus hat das natürlich komplett geownt, weil die einfach richtig gut singen kann und auch viel besser als die No Angels, die ja mal 15 Jahre lang gar nicht gesungen haben. So, und dann war danach das Interview mit Giovanni Zarella und ich dachte schon so, okay, jetzt sagt Giovanni gleich, ey, du hast aber richtig gut gesungen, viel besser als die Mädels, aber dann war das so The Elephant in the Room, weißt du, dass alle gedacht haben, boah, Alter, Caroline Kebekus, warum ist sie nicht, warum sind die anderen vier eigentlich dabei, warum macht die nicht einfach eine Gesangskarriere, das war echt, also Overshadowing, da ist jemand auf die Bühne gegangen und hat die eigentlichen Acts overshadowed mit krasseren Fähigkeiten, das fand ich.
Und wir machen jetzt auch Shadow on the Wall.
Wie ist schon vorbei jetzt?
Es ist schon wieder vorbei. Es ist schon wieder die kleine Mittwochssendung, die vorbeigeht.
Ich wollte jetzt gerade anfangen, die interessanten Sachen zu erzählen. Jetzt müssen wir am Sonntag weitermachen.
Machen wir am Sonntag weiter. Du siehst auch aus, wenn du heute den Tag noch anders irgendwie gestalten könntest, Jan.
Ja, ich werde jetzt gleich mal schön hier in Ostwestfalen ein bisschen durch die Dörfer laufen und fragen, ob jemand noch Gerhard Schröder als Kind kennengelernt hat und wie der da zu Russland stand. Werde ich dann fragen.
Sehr schön. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Stabilbleiben und dass ihr immer noch Verständnis habt für all den Quatsch, den wir hier reden und euch hoffentlich gut unterhalten. Ihr seid gerade auf dem Stepper. Ihr macht gerade Sit-Ups. Ihr habt gerade gekuschelt mit eurer Partnerin oder eurem Partner. Ihr seid gerade dabei auf dem Weg zum Tattoo-Studio. Macht heute die große Waschmaschine auf den Rücken. Oder ihr macht gleich Pediküre. Man weiß es nicht genau. Irgendwas liegt immer an. Irgendwie geht das Leben weiter. Mit sinnlosen und mit sinnvollen Sachen. Auf alle Fälle, das Herz schlägt weiter.
Genau, und bei Pediküre ganz wichtig, den großen Fußnagel nie ganz abschneiden, ansonsten wächst der Nagel ein, da muss man immer gerade abschneiden, ist ganz wichtig.
Richtig.
Kleiner Tipp, praktische Haushaltstipps. Und Soda, also Backpulver, ist wirklich für alles gut. Einfach mal ausprobieren.
Mit anderen Worten, kommt gut durch die Woche. Wir umarmen euch mit unserem, hier war wieder der Real Talk Podcast, ja, mit den ehrlichen Typen, mit DJ Boogie und Flair. Und nächste Woche sind wir wieder für euch da.
Ja, tschüss. Und wir machen keinen Gender-Gaga. Wir sind voll auf die Hallerford-Seite. Wir sind die
alten Gender-Gaga!
Wir verändern uns überhaupt nicht mehr. Gar nicht mehr. Die Welt kann
Gender-Gaga
machen, was sie will.
Gender-Gaga!
Nicht mit uns. Gender-Gaga.
Nicht mit uns. Hallo, hallo, Herr Kohl, Gender-Gaga, nicht mit uns.
Und ich glaube, dass sich Männer nur in Frauen umoperieren lassen, damit sie Ali Schwarzer bei der Olympiade schlagen können im Schwimmen. Ist
hallo, geht's noch? Geht's noch?
Bis Sonntag, macht's gut.
Tschüss.
Seit Beginn des Krieges in der Ukraine fliehen Millionen Menschen vor der grauenvollen Realität der Gewalt. Stunde für Stunde, Minute für Minute. Über 10 Millionen UkrainerInnen, ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung, ist auf der Flucht. Vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen, weil die humanitäre Lage im Land katastrophal ist. Wir als UNO-Flüchtlingshilfe versuchen, diesen Menschen zu helfen, indem wir Notunterkünfte errichten oder lebenswichtige Basisgüter für den täglichen Bedarf verteilen. Dafür benötigen wir dringend deine Unterstützung. Gehe jetzt auf uno-flüchtlingshilfe.de und informier dich, wie auch du helfen kannst.